Verhockungsgefahr! Bloß nicht verhocken!
Ahoi Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verhockungsgefahr. Tja, diese Woche wird das leider nichts. Ich habe nämlich nicht nur mein Mikrofon zu Hause gelassen, sondern auch mein Laptop. Für mich geht's auf eine neue Mission, aber ich habe dir mal den Andi vorbeigeschickt. Vielleicht hat der ja ein paar spannende Sachen zu erzählen. Wenn ich mich recht erinnere, ist es nämlich der erste Schweizer, der ein Double Everesting gemacht hat. Und wenn das allein nicht schon Grund genug ist, ihn einzuladen, dann ist Andi auch ein super, super cooler, korrekter Typ, den ich mittlerweile auch schon seit 2019 kenne, wo wir damals unsere Reise von Berlin über Stettin nach Greifswald und so weiter gemacht haben. Ich glaube, das war auch der erste Moment, wo du ihn kennengelernt hast. Und ich bin sehr gespannt auf die Folge. Ich freue mich drauf, die nachzuhören. Leute, an euch da draußen, liebe, liebe Grüße. Und Andi, Bühne frei.
Vielen Dank, Max. Danke für die Überleitung. Und damit sage ich schon mal herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Verhockungsgefahr Party People. Wie ihr schon gehört habt, Max hat heute leider keine Zeit. Und dafür habe ich mir einen guten Freund von uns beiden eingeladen, und zwar den lieben Roadbike Andy. Ich glaube, ich persönlich kann nur zu dir sagen, du bist der, glaube ich, meist fahrradfahrende Schweizer, den ich persönlich kenne. Und auch jemand, der sehr, sehr tief in der Ultracycling-Szene drin ist mit deinem Double Everesting. Deswegen sage ich erstmal herzlich willkommen, Andi. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und freut mich, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank, Thjörn. Und danke, Max. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Das ist tatsächlich mein allererster Podcast. Also ein bisschen aufgeregt bin ich schon. Freue mich sehr, mit dir ein bisschen über Radfahren zu quatschen. Ja,
ja, das hatten wir gerade eben im Vorgespräch ja schon rausgehört. Du warst vorher noch in gar keinem Podcast. Deswegen also erstmal vielen Dank, dass wir die Ehre haben, quasi dich als allererstes überhaupt jemals im Podcast zu haben. Meines Erachtens bist du ja eigentlich schon all over the place. Eigentlich, ich glaube, alle Leute, die entweder Max oder mir folgen, die sind ja irgendwie in dieser Bubble, wo du auch stattfindest. Und deswegen wundert es mich ein bisschen, dass du vorher noch nicht in einem anderen Podcast warst. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute in unserem Podcast quasi dein Debüt zu haben.
Genau, und dann noch in Hochdeutsch. Also seht's mir nach, wenn mal eine Formulierung oder eine genau irgendein Satz nicht korrekt kommt. Das ist halt, ja, ich spreche ja sonst Schweizerdeutsch. Ich gebe mein Bestes. Und ja, wie du richtig sagst, ich bin da auch in eurer Community eigentlich schon recht gut auch vernetzt und dabei. Kenne ja euch auch schon sehr lange, muss ich sagen. Darüber sprechen wir wahrscheinlich auch gerade noch.
Wir können es gerne direkt aufmachen. Ich glaube, wir beide haben uns kennengelernt bei der Community-Tour von Max nach Stettin, war das, glaube ich, oder?
Genau, von Berlin über Stettin nach Greifswald war das, meines Wissens. Das war nicht zweitägige Tour. Berlin gestartet, mega früh, dann rüber nach Polen und ich glaube, geendet hat die in Greifswald.
Nee, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Touren gewesen, oder?
Nee, also das war meine erste und da warst du auch dabei, ja.
Das ist, glaube ich, die Tour gewesen, wo ich gefahren bin und irgendwann festgestellt habe, dass mein Vorbau lose war.
Das kann gut sein,
Ich glaube, irgendwie sowas war das.
War das auf dem einen Netto-Parkplatz, als du plötzlich so irgendwie festgestellt hast?
Ja, ich glaube schon. Ich erinnere mich dann irgendwie sowas.
Ich habe zum ersten Mal mit dir so ein paar Sätze gewechselt, ja.
Ja, aber trotzdem auch komplett crazy, dass du damals dann quasi aus der Schweiz bis nach Berlin gekommen bist. Und ich meine, du bist ja auch schon aus der Schweiz bis nach Hamburg gekommen, wenn ich mich richtig entsinne.
Genau, einmal beim Ride to Rave nach Flensburg mit dem guten Bachmann. Das war auch eine coole Erfahrung. Und Ja, also Berlin, das war das erste Mal und ich habe es ein paar Leuten erzählt zu Hause, was ich jetzt hier vorhabe. Halt, ich bin abends losgefahren, komplett die Nacht im ICE von Basel verbracht, dann ultra spät angekommen in Berlin, wenig Schlaf, dann, ich kann mich noch so gut erinnern, der Start war irgendwie außerhalb, Weißensee, glaub.
Mhm, ja, ja, irgendwie sowas. Ja.
Super früh raus wieder. Und dann, ja, haben mich halt viele Leute gefragt, ja, warum nimmst du so eine krasse Reise auf dich nur für quasi im Endeffekt 2 Tage Radfahren? Und schlussendlich, ja, wurde genau dann das raus, was ich mir so erhofft hatte, dass ich halt viele coole Leute kennenlerne, Gleichgesinnte. Es war einfach nur der Vibe, das war einfach nur traumhaft. Und ja, jetzt wie mit dir, mit Max oder auch mit anderen, bin ich bis heute noch gut befreundet und es hat sich auf jeden Fall sowas von gelohnt.
Ja. Also, das ist jetzt schon eine sehr spezifische Frage, aber wie ist so das, ich sag jetzt mal, die Fahrrad-Community in der Schweiz? Also, ich als jemand, der, glaube ich, ich war noch nie in der Schweiz Fahrrad fahren. Ich sehe das natürlich immer nur bei dir oder wenn Max dich mal besuchen ist oder sowas. Würdest du sagen, dass es so dicht wie in Deutschland? Oder ist das schon so, dass in der Schweiz schon eher so der Bergsport schon eher so Richtung Wandern, Skifahren? Also das ist jetzt meine blauäugige Assumption, die hier stattfindet. Ne? Ich als jemand, der jetzt nicht so oft in der Schweiz ist, ich glaube, ich kann ja an einer Hand abzählen, wie oft ich in der Schweiz war. Wie würdest du da deinen Blick drauf geben?
Ja klar, also Alpinsport, Wandern, Klettern ist halt groß in der Schweiz. Nee, aber Radfahren, die Community, es bezieht sich halt dann oft auf oder findet in den Städten statt. Also hier in Luzern, wo ich wohne, da haben wir schon eine coole, große Community. Zürich dann natürlich noch mehr. Mhm. Bern ist auch so ein Hotspot. Da ist vor allem Gravel, finde ich, in der Schweiz betrachtet am größten, weil bei Gravel ist halt in der Schweiz oft das Problem, dass man schnell mal mit dem Mountainbike besser bedient ist. Aber Bern hat da coole flowige Trails, coole Gravel-Stücke, was jetzt Luzern vielleicht weniger hat. Deshalb ja, fahre ich auch ja, viel lieber halt Rennrad auf Asphalt, weil man hier halt einfach schnell mit dem Mountainbike besser bedient ist. Aber ja, es kommen jedes Jahr, das ist wahrscheinlich bei euch ähnlich, kommen neue Radfahrer hinzu, die Community wächst und das, ich denke, das ist ähnlich wie in Deutschland. Hat alles viel, viel kleiner, also
ja, ich glaub,
weniger Leute.
Ich glaube, ich kann mir das immer nicht so gut vorstellen, weil ich natürlich auch in der größten Stadt in Deutschland wohne und wir hier einfach wirklich unglaublich viele Menschen haben. Und trotzdem, also bin ich trotzdem in nur so einem ganz kleinen Teil der Fahrradbubble, finde ich irgendwie statt. So, also deswegen, ich finde das immer spannend zu hören, wie das in auch anderen Städten ist. Ne? Also ich würde jetzt das schon so sagen. Und als ich jetzt in Finnland war mit Max zusammen, da bin ich ja sonntags das Gravel Race mit jemandem zusammengefahren, der kommt aus Bern. Und der meinte halt auch zu mir so, dass das halt schon alles ein bisschen überschaubarer ist, aber trotzdem, also es existiert. Und er ist halt aus Deutschland quasi in die Schweiz ausgewandert. Und ich glaube, mich richtig, also richtig zu erinnern, dass er gesagt hat, so in der Schweiz ist es trotzdem eine eingeschworene Community. Da fährt man auch mal in die andere Stadt, um da irgendwie bei einer Ausfahrt mitzufahren oder sowas. Das passiert, glaube ich, in Deutschland eher selten, wenn ich ehrlich bin.
Voll, ja, das sagst du richtig, weil die Städte, die liegen halt auch nur, also Bern liegt 1 Stunde von Luzern, Zürich ebenso, Basel auch. Also die großen 4 Städte, alle im Umkreis von 1 Stunde. Und ja, ich habe viele, viele Kollegen in Bern, habe da auch schon, da ist der Rose Store, da habe ich auch schon Rides mitgemacht. Also ja, da schaut man auch mal in andere Städte rein. Ja.
Bevor wir weiter über weitere Städte reden, würde ich einmal kurz Hashtag Werbung machen, Leute. Und zwar ist der Kooperationspartner der heutigen Folge mal wieder Pillar Performance. Und zwar habt ihr aktuell die Möglichkeit, bis zum 1. Dezember einen richtig guten Black Friday Deal zu machen. Und zwar könnt ihr zwei Sachen kaufen und eine noch gratis on top bekommen. Und das klingt ehrlich gesagt für mich wie eine Matheaufgabe, die endlich auch mal Sinn ergibt. Ich nutze aktuell ja das Triple Magnesium von Pillar Performance und das nehme ich immer abends so ungefähr 30 Minuten vorm Schlafengehen. Und ich sage euch ehrlich, ich falle wie ein Stein ins Bett und wach auf wie ein Mensch, der tatsächlich mal geschlafen hat. Ich weiß nicht, ob ihr Probleme mit dem Schlaf habt, aber ich finde, das ist ein Thema, was gerne mal unter den Teppich gekehrt wird. Und seitdem ich das Magnesium einfach mehr nutze, schlafe ich auch besser und sehe das auch an den Schlafdaten meiner Uhr. Also ich fühle mich wie ein Mensch, der sein Leben tatsächlich im Griff hat. Also falls ihr Bock habt, das mal zu testen, dann kann ich euch nur empfehlen, jetzt zuzugreifen, weil bis zum 1. Dezember gilt dieser Black Friday Deal noch. Und wie gerade eben schon gesagt, falls ihr sowieso Interesse habt, zwei Produkte zu kaufen, bekommt ihr noch eins gratis dazu. Für mehr Infos checkt gerne den Link unten in den Shownotes aus und ich würde sagen, es geht weiter mit Andi. Ja, also ich weiß auf jeden Fall, ich bin natürlich auch schon mal von Berlin aus nach Hamburg gefahren, um da bei einer Ausfahrt mitzufahren. Aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, bei euch in der Schweiz ist das mit den Distanzen einfach nochmal was anderes. Ich weiß jetzt flächenmäßig natürlich nicht, wie viel größer Deutschland im Vergleich zur Schweiz ist. Ist aber eigentlich auch egal.
Mal wahrscheinlich.
Ja. Was würdest du schätzen? Soll ich das mal eben side-checken?
Also ich kann es nur von der Einwohnerzahl halt sagen, das ist wahrscheinlich Deutschland 10-mal größer, hätte ich jetzt geschätzt.
Du bist nah dran. Also Deutschland ist ungefähr 9-mal größer als die Schweiz von der Fläche her.
Okay,
ja. Von den Einwohnern ist es wahrscheinlich...
Ich glaube, beide Länder sind ja relativ dicht besiedelt.
Ja.
Schweiz halt noch ein bisschen krasser, finde ich, weil halt die Alpen noch da sind und da ja, gibt es halt wenig Wohnraum oder quasi, ja, ist halt, bist du durch die Berge halt eingegrenzt.
Also wenn man die Quadratkilometer Dichte nimmt, das ist gar nicht so ein krasser Unterschied. Das ist in der Schweiz, kommen auf einen Quadratkilometer 223 Menschen. In Deutschland sind es 235,8.
Okay.
Weiß zwar nicht, wie 0,8 Mensch aussieht, aber ihr versteht schon, was ich meine. Und ja, also Deutschland hat ungefähr 10-mal mehr Einwohner als die Schweiz.
Ja.
Um das jetzt hier einmal einzuordnen.
Dann hat ihr bestimmt auch, war ja auch in Finnland bei der Saima-Tour.
Mhm.
Und du ja auch. Und da ist ja das komplette Gegenteil. Also da trifft man auch mal kilometerweit eine Menschenseele oder ja, kein Haus.
Also ich fand auf jeden Fall sehr, ich will nicht sagen spannend, aber was mich nachträglich auf jeden Fall sehr geprägt hat, ich weiß nicht, wann du da warst.
2 Jahren.
Also was mir auf jeden Fall krass aufgefallen ist, ist natürlich, dass die Region, wo die Saima Cycling Tour stattfindet, ja so nah an Russland dran ist.
Mhm.
Und dass man da schon den Tenor mitgekriegt hat, so dass das eigentlich eine Touristenregion für russische Touristen ist. Und das halt aber so sehr leidet unter dem Angriffskrieg, der da stattfindet. Und das war schon herbe zu sehen, dass man da manchmal durch Orte gefahren ist, wo man halt gesehen hat, da war bis vor ein paar Jahren noch das blühende Leben und jetzt ist das einfach alles zu, weil da halt kein Tourismus mehr stattfindet. Das fand ich auf jeden Fall erschreckend und du hast natürlich auch nicht Unrecht, also gerade der, man ist ja schon relativ mittig in Finnland, würde ich sagen. Da ist einfach, also wenn man da aus den Städten rausfährt, da ist tote Hose. Also wenn du da einen Platten hast, und kein Flickenzeug dabei, da musst du weit laufen.
Ja. Ja, das ist genauso wie du sagst, ja. Bei mir, als ich da war, genau, da hat man das schon so schon, hat so begonnen, aber auch schon leider der Angriffskrieg und ja, habe ich auch festgestellt, ja.
Mal ein ganz anderes Thema, hatten wir gerade eben in der Vorrecherche ja auch schon drüber geredet, du bist ja schon jemand, also ich schimpfe dich jetzt so, dass du schon eher so im Ultra-Cycling-Bereich stattfindest, ne, also du hast ja schon Sachen gemacht, die ich mir nicht mal vorstellen könnte, wenn ich beide Augen zumache und wirklich gut schlafe. Also ein einfaches Everesting ist ja schon mal eine Sache. Du hast aber irgendwann, glaube ich, 2022, wenn ich es richtig erinnere, hast du ein Double Everesting gemacht und das wurde auch offiziell von der Hall of Fame für Everestings anerkannt. Wie ist das für dich so? Also dich so aus der Reserve zu locken?
Ja, das macht mir halt super viel Spaß. Also, es hat halt angefangen, also erst habe ich die sogenannte Everesting Challenge irgendwie belächelt, weil ich habe mit Fahrradfahren angefangen, um halt neue Orte zu sehen, Neues zu entdecken, coole Routen herauszufinden, zu fahren und das halt dann auch den Leuten zu zeigen. Und die Everesting Challenge, die geht ja gerade so ein bisschen in eine andere Richtung. Da ist das Ziel, dass man halt die Höhe von Mount Everest an einem einzigen Berg fährt. Und das ist aber wiederum sehr spannend mental betrachtet, weil bei meinem allerersten Everesting war es halt dann 84 Mal der gleiche 100 Meter Berg. Oh. Und ich habe dann trotzdem, also obwohl ich anfangs die Challenge irgendwie belächelt habe, irgendwann ist es gekippt und ich dachte mir, ja, es ist schon mega spannend und ich will das jetzt einfach mal ausprobieren,
ja.
Ob ich das kann. Und dann, weil ich ja sowieso eben, ich bin in den Bergen zu Hause, ich fahre am liebsten bergauf, Höhenmeter, das ist halt, das liebe ich, das ist voll mein Ding. Ich würde sagen, dass kann ich auch nicht schlecht, also das liegt mir irgendwie auch körperlich,
ja.
Physiologisch und dann habe ich das versucht und nach der Challenge dachte ich so, wow, irgendwie einerseits mal ging es viel einfacher als gedacht, also das mit den Repetitionen, das war für mich jetzt gar nicht die Herausforderung.
Okay.
Also, und auch das Körperliche, ich war fast traurig, als es vorbei war, weil ja, ich musste dann halt stoppen, weil es war Sonntagabend, spät, nächsten Tag wieder arbeiten. Aber ich wäre eigentlich noch lieber weitergefahren. Da hat das so begonnen mit diesen Höhenmeter-Challenges. Habe noch andere Dinge gemacht. Und genau.
Darf ich da eine Zwischenfrage stellen? Also du hast ja gerade gesagt, du bist 84 Mal, 85 Mal einen 100-Meter-Berg hochgefahren, ne? Also
genau.
Ist das von dir eine bewusste Entscheidung gewesen, dass du quasi sagst, ich nehme, ich sag jetzt mal einen kurzen Anstieg und fahre den so oft hoch? Oder hättest du auch, also weil ich könnte mir vorstellen, dass es für den Kopf doch irgendwie geiler ist, wenn du irgendwie 500 Höhenmeter irgendwo hinfährst und das machst du dann halt nicht 84 Mal, sondern 6-7 Mal, glaube ich.
Genau, ja. Wurde ich oft gefragt. Also für mich war es tatsächlich einfacher, weil es auch körperlich natürlich einfacher ist. Du, nach jeder Runde hast du die Abfahrt, um dich zu erholen. Mhm. Und dann startest du von neuem. Und mental war es für mich wirklich nicht so anstrengend für den Kopf. Man darf halt, das habe ich auch gelernt, man darf sich einfach nicht, ich habe die Runde nicht mitgezählt, man darf sich nicht immer vor Augen führen, oh, du musst jetzt noch 70 Mal hoch, sondern einfach, ich habe dann das mit der Umgebung, mit der Uhrzeit so, habe ich mich motiviert, also ich bin in der Nacht gestartet und habe mich dann auf den Sonnenaufgang gefreut und habe darauf dann hingearbeitet und nicht so die Runden gezählt. Genau.
Okay, also so von der Strategie her hast du dich quasi von den Runden abgelöst und dann eher gesagt, okay, morgen um 7 Uhr geht die Sonne auf.
Genau.
Bis dahin ziehe ich jetzt erstmal durch und gucke, wie es mir dann geht wahrscheinlich, ne?
Voll, ja. Und auch kleinere Ziele. Also nicht nur bis zum Sonnenaufgang, sondern halt in, sage ich mal, 4 Runden wartet unten wieder eine längere Pause und da kann ich was snacken. Dann genau habe ich immer so auf das nächste Highlight hingearbeitet.
Ja. Okay, das heißt aber, um jetzt mal ein bisschen vorzuspulen, du hast quasi irgendwann ein normales Everesting gemacht, was ja schon für manche Leute, ich sag jetzt mal, wie ein Marathon ist. Also das ist halt eine schon krasse Leistung. Ich weiß jetzt nicht, ob man ein Everesting mit einem Marathon vergleichen kann, aber ich würde es jetzt einfach mal so machen. Und dann hast du dir aber, weil du es gerade eben schon so gesagt hast, du warst fast traurig, als es zu Ende ist, gesagt, ja, also einmal reicht mir nicht, ich mache das zweimal. Also,
ich wusste eigentlich da schon, dass ich demnächst irgendwann mal Lust habe, halt entweder die 10.000 oder ich habe da schon mitgekriegt, dass halt manche Leute das doppelt und dreifach machen. Und da wusste ich eigentlich da schon, ja, das hat mir jetzt so gut getaugt, das jetzt nicht gerade morgen und übermorgen, aber irgendwann will ich da mal vielleicht den nächsten Step machen.
Hast du das?
Einfach um, es geht mir da ja nicht mal drum, also schon klar, man kommt in diese Hall of Fame und da sieht man die anderen Leute, die das auch schon geschafft haben, aber da war es vor allem für mich cool zu sehen, vor einem Jahr hätte ich mir das nicht vorstellen können, so weit bergauf zu fahren und dann macht man es und kann man es plötzlich. Denkt darüber nach, halt das Doppelte zu tun und einfach so besser zu werden, als wie man gestern noch war, das war so mein Anreiz.
Wenn du, also in der Bubble habe ich natürlich jetzt, oder ich, bevor ich jetzt zu dem nächsten Punkt springe, da jetzt erstmal noch die Frage, hast du das am gleichen Berg gemacht, wo du nur so 100 Höhenmeter hattest, oder hast du da die, ich nenne es jetzt mal Strategie, oder, ne, also hast du sie da geändert und hast gesagt, okay, ich kann jetzt nicht 160 Mal den gleichen Berg hochfahren, ich fahre jetzt doch lieber einen höheren Berg mit 300 Höhenmetern und fahre den dann halt nur, ich weiß jetzt nicht, 30 Mal, 40 Mal hoch?
Ja, genau, du hast schon fast richtig. Genau, ich habe da ein bisschen längerer Berg gewählt. Das waren 550 Höhenmeter pro Runde und bin dann auf 32 Wiederholungen gekommen.
Okay, krass.
Aber das war, also einerseits war der Berg ein bisschen steiler, also so halt auch anstrengender für die Muskeln. Und er war kurvig. Also er hatte, glaube ich, 4 oder 5 Pitzkehren sogar, Switchbacks. Asphalt oben war auch nicht so berauschend. Und in der Nacht war ich halt ultra langsam und es war in einem Waldstück. Da sind Tiere über die Straße gerannt. Also ich musste da wirklich aufpassen. Das war dann eine richtige Challenge, ja.
Also gab es da, also du meinst ja, du hast dann halt, nachdem du das normale Everesting gemacht hast, dann ja irgendwann für dich festgestellt, dass du ein Double Everesting machen willst. Gab es da für dich irgendwie so einen, also Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt bin ich fit genug dafür? Oder, also weil du meintest ja, nach dem normalen Everesting, das war schon irgendwie in dir, du wusstest nur noch nicht so genau, wann und wie. Hattest du da dann quasi, ich sag jetzt mal, sowas wie einen Trainingsplan oder sowas, oder wusstest du, okay, nächstes Jahr im Sommer, so gegen Ende Sommer, da bin ich genug Fahrrad gefahren, bin ich fit genug, da schaffe ich das?
Genau, nee, da, also nach Plan, nach Trainingsplan habe ich nie trainiert. Ich bin einfach viel und super gerne Fahrrad gefahren. Und hatte da zwar lustigerweise nicht, wie du jetzt gesagt hast, also wie du jetzt meintest, Ende Jahr, sondern ich habe das schon im April gemacht, weil ich einfach irgendwie über den Winter, es war ein milder Winter und ich bin viel gefahren, da war vorher noch ein auch ein 500-Kilometer-Rennen zwei Wochen davor.
Ja.
Auch mit vielen Höhenmetern. Und dann habe ich gesagt, so jetzt fühle ich mich bereit dazu. Und ja, war wahrscheinlich der Form meines Lebens und habe gesagt, ja, wenn ich jetzt, also wann dann, dann muss ich es machen, ja.
Aber also gab es da dann sonst irgendwelche Vorbereitungen? Für mich klingt das jetzt gerade so, als wenn du da mit deinem Rad einfach hingefahren bist und gesagt hast, alles klar, ich fahre jetzt 35 Mal hoch. Ich habe hier unten an der Bushaltestelle noch eine Flasche Cola stehen und zwei Snickers und ab geht's.
Ja, so ungefähr war das auch, ja. Also ich habe mich Montag, also ich hatte mal ein Datum so grob im Kopf, aber Montag habe ich mich dann definitiv dafür entschieden, dass es, glaube ich, dann Freitag losgeht. Genau, nach dem Bachmann, den vielleicht hier auch einige kennen, Boot geholt und der hat sich dann Zeit genommen, mich begleitet. Und aber dann war das relativ spontan, ja.
Okay, das ist crazy. Also das macht das alles noch ein bisschen krasser. Das verstehst du aber, ne? Dass du das halt, du sagst das halt so, ich habe das relativ spontan gemacht, ein Double Everesting zu machen.
Das und was schon man eigentlich keinem Bikefit erzählen darf, ist, dass ich das mit dem komplett neuen Fahrrad gemacht habe. Also ich hatte es zwei Tage davor abgeholt, eine 60-Kilometer-Runde gefahren. Aber ich wusste auf dieser Runde, ja, das liegt mir super, schon klar. Ich habe dann noch die Feinjustierung, Einstellung und so alles perfekt gemacht. Und wusste eigentlich, mit dem Fahrrad kann es nicht schief gehen. Und ja, war wild, war eine wilde Zeit auf jeden Fall.
Wenn, also da hole ich jetzt auch etwas aus, das wirst du wahrscheinlich auch mitbekommen haben. Kleiner Riese, aka Max Riese, hat ja vor einem halben Jahr oder so den neuen Weltrekord fürs Triple Everesting aufgestellt. Mhm. Was sind da so deine Gedanken zu, wenn du sowas siehst? Ist das was, wo du sagst, da willst du auch noch mal ran? Triple Everesting wird angegriffen, da kommt der Roadbike Andy aus Luzern, stellt da zwei Flaschen Cola an die Bushaltestelle und dann Angriff? Oder wie darf man sich das vorstellen?
Das habe ich gesehen von Max. Es ist natürlich mega beeindruckend, wie schnell er das halt gemacht hat. Also da muss ich sagen, körperlich mit in der Geschwindigkeit, auch mit noch so viel Training, werde ich wahrscheinlich nicht hinkommen. Aber ja, Triple, also ist auf jeden Fall ein Thema, ja.
Also wenn du willst, kann ich einmal kurz Kontext geben. Also ich bin hier auf everesting.com und da wurde der Weltrekord fürs Triple Everesting auch offiziell ausgehändigt. Und Max Riese hat die 26.500 Höhenmeter und fast 480 Kilometer in 37 Stunden und 37 Minuten gemacht. Und zwar in Geisberg in der Nähe von Salzburg in Österreich.
Ja, das ist krass. Den Berg kenne ich. Der ist halt ultra steil. Aber ja, ich glaube, man muss es an ein bisschen steileren Berg machen, damit man halt ja nicht so viele Kilometer macht.
Also wenn du mir jetzt ein Coaching geben würdest, ne? Also ich weiß, du bist kein Coach, aber wenn du mir jetzt sagen würdest, Tjoven, das Everesting, das schaffst du, wie würdest du mir das empfehlen? Also weil wir haben, glaube ich, alle, die zuhören, haben ja auch schon mal den Everesting-Versuch von Max gesehen. Und daher kann man ja, glaube ich, auch mit ruhigem Gewissen sagen, das ist schon eine Challenge, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Das zieht einem den Stecker. Klar, wenn ich jetzt neben dir stehe, ne, also ich wiege wahrscheinlich 30 Kilo mehr als du, würde ich jetzt mal behaupten. Oder auf jeden Fall einiges mehr als du. Das ist natürlich alles Gewicht, was man irgendwie mit sich rumtragen muss. Wenn man jetzt nochmal zurückgeht zu deinem ersten Everesting, würdest du das quasi auch Leuten empfehlen und sagen, sucht euch einen kurzen, leichten Berg mit 100, 150 Höhenmetern und fahrt den so oft hoch? Oder würdest du eher sagen, hey, sucht euch einen mit 500 und dann fahrt ihr den ein paar Mal hoch?
Nee, auf jeden Fall, wie du sagst, kurzer Berg, so maximal vielleicht, dass man 10 Minuten pro Aufstieg unterwegs ist, nicht länger. Mhm. Weil dann hat man immer wieder Erholungszeit in der Abfahrt. Was auch dazu kommt, die Abfahrten, die sind dann auch nicht ewig lang. Also da ist dann die Gefahr, wenn es länger wird, dass man halt schon wieder kalt ist, dass die Muskeln schon wieder ausgekühlt sind. Und so ist man immer, man hat 10 Minuten Anstrengung, aber nachher kommt die Erholung, nicht zu lang, und dann geht's weiter. Das finde ich ideal. Und von den Steigungsprozenten, ja, sind so 6 bis 8%. Also da gibt es auch Unterschiede, das ist so individuell, aber für mich ist das am besten, ja, am einfachsten.
Okay, finde ich spannend, weil ich würde schon, also klar, ich bin jetzt nicht so viel in Bergen unterwegs, ne? Also liegt auch einfach an Berlin, aber ich habe schon so ein bisschen, ich will nicht sagen Blut geleckt, aber die Bergziege in mir selber entdeckt. Und was du halt...
Ich habe es gesehen auf Strava. Du warst ja auf Mallorca.
Richtig.
Hast du eine krasse Runde gemacht. Ja, mit, glaube ich, auch über 2000.
Genau, da bin ich hier Sacca Lopra oder nach Sacca Lopra gefahren. Bin ich auch komplett alleine gefahren. Und ich hatte da mit Max auch, glaube ich, in der letzten Folge schon drüber geredet, dass... Also das war auf jeden Fall der Tenor auch aus der letzten Folge, dass ich mich halt immer unterschätze. Ne? Also dass ich immer sage so, ja okay, ne, das schaffst du nicht, Tjof. Das ist immer in meinem Kopf, sage ich jetzt mal. Da bin ich auf jeden Fall über mich hinaus gewachsen. Und was ich aber auch zu Max gesagt hatte, ich bin halt Sacca Lopra zu Ende gefahren. Es waren, glaube ich, 2000 Höhenmeter. Lass es vielleicht ein paar mehr gewesen sein. Aber danach ging es mir noch gut. Also wenn da jetzt, also ich lehne mich aus dem Fenster und sage, wenn da jetzt noch 1000 mehr gewesen wären, dann hätte ich die, glaube ich, auch noch hingekriegt. Also ich glaube, das ist schon wie, also Höhenmeter fahren ist so ein bisschen wie mit einer Distanz fahren, dass wenn man das einmal gemacht hat, ne, also entweder 2000 Höhenmeter oder 300 Kilometer oder 200 Kilometer, da verschieben sich so ein bisschen die Vorstellungen und Distanzen und das ist auf jeden Fall auch bei mir passiert. Also ich habe schon Bock irgendwie auf Berge fahren, weil ich finde das, also ich sehe es ja bei dir auch in den Storys immer, das ist halt ein ganz anderer Antrieb, wenn du irgendwie weißt, ich quäl mich jetzt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde hier diesen Berg hoch, dann stehst du da oben, hast vielleicht eine geile Aussicht und dann hast du aber 10 Minuten richtig Spaß bei der Abfahrt, also solange die Abfahrt gut ist. Und das macht irgendwie das ganze Radfahrthema noch mal ganz anders auf für mich als jemand, der sonst die letzten Jahre wirklich immer nur im Wald oder halt auf der Straße unterwegs war, aber ohne Höhenmeter.
Mhm. Ja, voll. Also für mich gibt es kein schöneres Gefühl beim Radfahren, als irgendeinen Gipfel zu erreichen. Vorher halt, ja, wenn es ein längerer Alpenpass ist, ist man auch schon mal gut eine 2 Stunden unterwegs. Nur beim Aufstieg und nachher oben anzukommen, bist zwar körperlich erschöpft, aber du hast trotzdem so viel Energie, weil du so glücklich bist. Das ist für mich mega schön, ja. Und jedes Mal aufs Neue mega schön. Also das verleidet nie. Ich werde auch oft gefragt, hey Andy, du hast die Berge vor der Haustür, du stumpfst doch auch schon ab, wenn du das halt immer hast.
Mhm. Gute Frage tatsächlich. Das ist eine sehr gute, das finde ich, so eine sehr gute Frage, ja.
Und dann sage ich nein, weil ich genieße jedes Mal, wenn ich rausgehe, wenn ich die Berge sehe, bin ich jedes Mal glücklich. Vielleicht kommt es auch daher, dass ich halt jetzt im Vergleich zu anderen noch nicht so lang Rad fahre, also jetzt noch nicht seit Kindesalter an, sondern da erst so vor 6, 7 Jahren angefangen habe und also da kann ich mich nicht satt sehen an den Bergen. Ja.
Also wenn du jetzt bei dir in Luzern aus dem Fenster guckst, kannst du Berge sehen?
Ja, jetzt ist gerade am Eindunkeln, aber ich sehe die Berge.
Ich sag jetzt mal an einem sonnigen, nicht so bewölkten Tag.
Oh ja, jetzt haben sie schöne weiße Kuppe, weil es geschneit hat. Ist traumhaft.
Das ist,
also ich lade dich ein, komm mal nach Luzern mich besuchen. Dann fahren wir hier eine schöne Runde.
Ja, voll gerne. Also,
Max war ja auch schon da.
Ja.
Auch schon länger her wieder. 2 Jahre, glaube ich, 3 Jahre. Haben wir hier schön um den Vierwaldstättersee eine Tour gemacht.
Genau. Ja, also voll gerne. Also wirklich voll gerne. Ich glaube, das ist, also wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht so super viele Berge gefahren, aber bis jetzt war es schon immer so, dass ich es schon sehr genossen habe. Und ich muss ehrlicherweise auch sagen, das ist ja auch bei mir immer mal wieder Thema, ob ich in Berlin bleibe oder ob ich doch mal irgendwann woanders hinziehe. Hm. Und also vor allem auch durch Max. Durch Max ist das häufiger ein Thema, dass er so sagt, ach tja, zieh doch nach Hamburg. Und da denke ich mir mal so, ich würde, glaube ich, wenn, gerne irgendwo hinziehen, wo ein Berg in der Nähe ist. Wo man halt wenigstens mal auch sagen kann, oh, weißt du, ich habe nicht so viel Bock auf durch den Wald fahren. Ich fahre jetzt da auf den Berg rauf. So, und also das ist schon etwas, wo ich jetzt irgendwie in den letzten Jahren nicht mit gerechnet hätte, aber Bergfahren macht mir schon momentan signifikant mehr Spaß als Gravel oder Straße. Wobei Straße immer noch weniger Spaß macht als Gravelfahren.
Ja, verstehe ich. Auch vor allem Autoverkehr und
ja.
Genau. Aber ja, das ist so, wenn es ist wie überall mit mehr Übung und wenn man mehr Berge fährt, dann irgendwann wird man besser und wenn man besser wird, macht es halt einfach mehr Spaß. Das ist so, ja.
Du fährst aber auch im Winter auf die Berge, ne? Also du bist da, glaube ich, knallhart, wenn ich es richtig erinnere. Und da hast du manchmal auch so, das finde ich, also das muss ich jetzt auch nochmal sagen, finde ich richtig geil, wenn du so eine Instagram-Story hast und man sieht, du fährst irgendeinen Pass hoch und links und rechts ist so 2 Meter hoch Schnee und man fährt in so einer Schneise. Also das finde ich krass.
Genau, das die Schneisen, das ist dann meistens so im Frühling, wenn halt die Pässe langsam aufgehen wieder, die Räumungsarbeiten schon eigentlich abgeschlossen sind und das ist für mich immer, fast mitunter die schönste Jahreszeit, weil du hast dann noch weniger Verkehr, aber kannst halt trotzdem noch in einer Winterlandschaft bei schon angenehmeren Temperaturen, sag ich mal, schon in die Berge fahren. Ja. Vielleicht. Aber ja, ich fahre das ganze Jahr eigentlich super gerne draußen.
Fährst du auch Rolle? Also fährst du auch Indoor?
Nee, habe ich noch nie ausprobiert.
Okay, das ist krass.
Ich spiele schon länger mit dem Gedanken, weil ich jetzt halt auch ein Freund von mir wird mir jetzt dann über den Winter einen Trainingsplan schreiben, weil ich sehe es halt, kann dann noch ein bisschen effektiver trainieren und ich habe schon Bock. Also Hauptziel ist schon immer noch, coole Sachen zu erleben, aber wenn man halt dann fitter ist, macht es halt noch mehr Spaß und das ist so mein Antrieb. Und wird sich zeigen, ob ich mal Rolle ausprobiere, aber bis jetzt war das kein Thema.
Also ich muss ehrlich sagen, ich war immer Hater von Leuten, die Indoor-Training gemacht haben. Ich habe immer gesagt, Leute, geht draußen fahren, das ist viel geiler. Aber die Podcast-Hörenden wissen das mittlerweile. Ich bin großer Fan von Indoor-Training. Ich habe zwar meine Rolle noch nicht wieder aufgebaut, ne, weil nächstes Wochenende ist ja Ride to Rave und dann danach kommt der finale Cut, wo ich das Fahrrad dann auf die Rolle stelle, glaube ich. Das ist schon ein sehr effektives und vor allem zeiteffektives Training. Mhm. Also du kannst halt im Winter, ich sag jetzt mal so um und bei, eine Stunde einplanen, nur für An- und Ausziehen. Ne? Also du bist vor der Fahrt, bis du alles anhast und alles, ne, und dann geht ja eine Viertel, 20 Minuten gehen drauf. Dann musst du halt irgendwelche Flaschen haben, die vielleicht auch noch die Kälte abkönnen oder du findest dich halt mit kalten Getränken ab. Das hast du halt auf der Rolle nicht. Ne? Da ziehst du deine Bip-Shots an, gehst in deine Klickschuhe rein und setzt dich auf dieses Ding und dann fährst du halt. Das ist schon wirklich etwas, was ich sehr genieße. Und wenn ich den Platz hätte, sage ich ganz ehrlich, würde ich es wahrscheinlich das ganze Jahr durchgehend aufgebaut haben. Also, ja. Also ganz ehrlich, ich bin großer Fan davon mittlerweile. Ja,
ja, ich bin gespannt, wie es bei mir, ob es mich mal noch packt oder ob ich immer der sein werde, der halt bei jedem Wetter rausgeht. Ja. Aber ich verstehe es komplett, alle, die die Rolle fahren, weil jetzt, und auch bei dir, du wohnst ja in Berlin, meinte ich.
Richtig.
Es ist halt so ein Unterschied zu Luzern. Wahrscheinlich bist du aus der Stadt raus bist mit Ampeln oder geht's? Oder?
Oh, ich würde sagen, also
und dauert schon so ein paar Minuten, oder?
Ich gucke jetzt mal ganz schnell auf, also was Google Maps sagt, aber also der schnellste Weg, ich würde wirklich behaupten, der schnellste Weg, um nach Berlin rauszukommen, ach, ich glaube bestimmt eine Dreiviertelstunde.
Ach, krass.
Also, wenn ich jetzt von Berlin, ich wohne ja in Berlin-Mitte, kann man ja mal ruhig so sagen, wenn ich jetzt in Berlin-Buch in den Wald fahren würde, das ist natürlich jetzt schon sehr weit im Norden und ich glaube, Buch gehört auch noch zu Berlin. Da bin ich laut Google Maps halt eine Stunde unterwegs. Also Hobrechtsfelde ist schon nicht mehr in Berlin und ich würde sagen, eineinhalb Stunden bin ich safe unterwegs, um erstmal nur Berlin zu verlassen. Ja. So. Klar, Berlin ist groß, man kann auch Touren in Berlin fahren und so weiter und so fort oder halt auch Richtung Potsdam. In Grunewald oder so, das geht schon alles, aber ja, es ist wirklich so ein bisschen ermüdend, sag ich jetzt mal.
Fährst du denn auch mal mit dem Zug raus zum Beispiel und drehst da eine Runde und wieder mit Zug rein?
Also oder? Das habe ich lange gemacht, als ich noch das Deutschland-Ticket hatte. Mittlerweile habe ich keins mehr und muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin so ein bisschen satt von dem Berliner Umland. Also
ja.
Ich fahre ja auch nicht erst seit einem Jahr oder so Fahrrad. Also ich weiß nicht, ich habe glaube ich so ein bisschen, ich glaube ich brauche mal wieder ein bisschen Abwechslung beim Radfahren und das habe ich aktuell nur, wenn ich halt Berlin so richtig verlasse zum Radfahren und das ist halt blöd, müssen nicht drüber reden, aber ja, ich werde da nächstes Jahr auf jeden Fall auch mal so ein bisschen wieder das Berliner Umland in Angriff nehmen, da habe ich auch eine größere Tour vor. Aber momentan denke ich mir, das Wetter ist nicht so geil, es ist nicht warm und so und da muss ich mir das einfach nicht antun.
Ja, voll verstehe ich.
Jetzt machen wir mal einen ganz spannenden Themenwechsel, weil du hast mir im Vorgespräch, beziehungsweise als wir uns connected haben, ja schon gesagt, dass es ein Thema gibt, was dir auf dem Herzen liegt, worüber du gerne reden möchtest. Und ich persönlich finde, das ist auch ein Thema, was auch Amateursportler angeht. Und zwar, ich sage jetzt mal ganz salopp, dir geht es so um das Doping im Sport. Und wir reden jetzt nicht um Leute, die sich wie andere namhafte Leistungssportler da irgendwelche Blutinfusionen reinfeuern, sondern dir geht es schon um das banale, den banalen Tenor mit, man knallt sich Ibuprofen rein oder Aspirin oder sonst was, um irgendwelche Leistungen zu bringen. Was ist da so dein Blick drauf? Also wir haben das Thema jetzt schon durchgekaut und du bist ja auch in der Ultraszene irgendwie angesiedelt, ne? Und da findet das auch einfach statt, ne? Wie ist da dein Blick drauf und was sind da so deine Sorgen zu?
Ja, ich finde die Entwicklung halt super gefährlich, weil ich meine, ich habe auch schon eben, wie wir schon angesprochen haben, das ein oder andere härtere oder herausforderndere Rennen oder auch mit dem Everesting gemacht, aber ich würde halt niemals auf die Idee kommen, nur um das durchzustehen, mir irgendwelche Schmerzmittel reinzupfeifen. Weil ja, Schmerzen, ich finde, das ist ein Signal vom Körper, das man einfach nicht unterdrücken sollte und darf. Also das kann so schnell gefährlich werden. Und wenn ich dann so Events mitkriege, also es war ja in Deutschland jetzt in aller Munde mit dem Last Soul Ultra, das halt auch super in der Öffentlichkeit steht. Ja. Ich weiß auch nicht, ob alles der Wahrheit entspricht, was man da so gehört hat. Kann ich auch nicht zu 100% sagen, aber das nimmt mir dann halt so ein bisschen. Ich habe das verfolgt und fand es eigentlich mega spannend, aber wenn ich dann höre, dass Leute da sich Unmengen, also wirklich große Mengen an Schmerzmittel geben, nur um vielleicht besser zu sein als jemand anders, dann ist das völlig das falsche Signal. Und ich finde aber auch jetzt super spannend, so ein bisschen, das siehst du wahrscheinlich auch, so gibt so ein bisschen Gegenbewegung, vielleicht das falsche Wort, aber es ist mega schön zu sehen, dass auch auf Instagram Leute, halt andere Leute motivieren, auch wenn es nur eine 30 Kilometer Runde ist, es kommt ja nur darauf an, rauszugehen, Spaß zu haben und so, dass jeder jetzt hier 200 Kilometer Rad fährt, dass halt das komplett nicht normal ist und dass man das auch wieder mal zeigt.
Also ich glaube, gerade bei diesen kürzeren Sachen, man weiß halt nie, wo der Startpunkt von jemandem ist. Ne? Also für wenn ich das jetzt mal auf meinen großen Bruder projiziere, der ja jetzt, ne, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber der hat eine Niere bekommen, transplantiert vor kurzem. Der war ganz lange auf der Spenderliste beziehungsweise auf der Warteliste für ein Organ. Für den ist natürlich so eine 30-Kilometer-Tour schon das absolute Limit. Ne? Mhm. Und es kann natürlich auch sein, dass Leute, die vielleicht stark übergewichtig sind, Herz-Kreislauf-Probleme haben oder so, aber trotzdem versuchen, halt irgendwie wieder Fuß zu fassen, für die kann so eine 30-Kilometer-Runde halt schon das absolute Limit sein. Und da finde ich es halt natürlich auch spannend zu sehen, dass es, also wie du schon gesagt hast, es gibt halt auf Instagram und auch auf Strava gibt es halt Leute, die das trotzdem so befürworten, ne? Also die auch bei kleinen Erfolgen das sehen, weil, also das ist halt was man, glaube ich, so in der Social-Media-Landschaft, das ist so ein bisschen verloren gegangen, dass manche Leute halt nur noch Zahlen sehen, aber nicht wissen, was der Startpunkt oder die Ausgangslage von der Person ist.
Ja, voll, ja.
Also weil, ne, was du jetzt auch schon angesprochen hattest mit diesem Last Soul Ultra, das sind halt absurde Distanzen, die da abgerufen worden sind. Und wenn ich jetzt joggen gehen würde, für mich wäre quasi der Last Soul Ultra wären schon 10 Kilometer. So, ne? Also da wäre ich schon an meinem Limit.
Ja. Voll, das sagst du komplett richtig. Und vor einem Jahr, jetzt wenn wir gerade beim Laufthema bleiben, habe ich mich so zum ersten Mal auf einen Halbmarathon halt vorbereitet. Und das ist jetzt halt nicht meine Disziplin. Also Laufen, also macht mir Spaß, aber halt Radfahren, ja, unendlich mehr. Und habe ich mich auch gefragt am Anfang, ja, ich wusste halt, ich muss ganz klein anfangen, weil sonst das Verletzungsrisiko, das ist halt so krass, weil die Ausdauer, die Puste, die habe ich wahrscheinlich für Marathon, aber die Beine halt nicht, weil das komplett andere Muskeln sind. Und dann waren es halt bei mir am Anfang 3-4 Kilometer Joggingrunden und ich habe dann ernsthaft darüber nachgedacht, ja, soll ich das jetzt auf Strava posten, weil es ist ja mega wenig und aber habe dann gedacht, ja komm, scheiß drauf, weil jetzt fange ich hier an mit Training und gehört dazu und man kann nicht gerade von 0 auf 100 den Halbmarathon rennen und das ist auch komplett normal, also
hinter jedem Leistungssportler und hinter jeder Leistungssportlerin stecken Leute, die halt bei einem Kilometer oder bei 10 Meter angefangen haben. Ne? Also es ist noch niemand vom Himmel gefallen und konnte automatisch halt direkt einen Marathon rennen. Auch ein David Goggins, ne, so Maschine, wie er sein mag, der wird auch irgendwann angefangen haben mit einer Meile oder einer halben Meile, so, oder einer Viertelmeile, keine Ahnung. Und dann halt wird er sich daran hochgearbeitet haben. Und ich glaube, das ist etwas, was so im Tenor ein bisschen verloren gegangen ist. Wenn wir jetzt aber nochmal auf das Thema so Doping zu sprechen kommen, ich glaube, beim Marathon, wenn du auf Marathon of Race Pace läufst, dann ist, glaube ich, sogar Voltaren schon Doping, wenn ich es richtig erinnere.
Kann gut sein, ja.
Wie ist so denn dein Blick, das wirst du ja wahrscheinlich auch mitbekommen haben, es soll ja so eine Olympia-Geschichte geben, wo Doping erlaubt ist. Also wo die sagen, ey, knallt euch alles rein, ist uns egal, wir wollen gucken, was passiert. Ja. Wie ist so dein Blick da drauf? Also
finde ich grauenhaft, also mega schlimm. Mir ist jetzt der Name entfallen von dieser
Enhanced irgendwas heißt
Enhanced
es.
Enhanced Games, genau.
Genau, Enhanced Games, ja.
Es ist halt so ein falsches Signal. Also ich denke, die Leute, die da starten, ich kann mir vorstellen, dass die halt dann schon, als sie aktiv normal Profis waren, vielleicht schon hier und da mal was eingeworfen haben, und jetzt sehen sie halt die Möglichkeit, ja, jetzt muss ich mich nicht mehr fürchten um Konsequenzen, jetzt kann ich sogar mehr oder weniger legal machen, und ich finde das so ein falsches Signal. Also ich werde das, eigentlich müsste man das komplett boykottieren, aber ja, wie es halt so ist, wie bei einem Unfall, man schaut dann halt trotzdem hin, und das hilft dann halt den Leuten, gibt Aufmerksamkeit, aber eigentlich sollte man da gar nicht hinschauen.
Also ich finde das irgendwie auf, also ich bin da so geteilter Meinung, weil ich glaube, dass auch in allem Sport, den wir so mitkriegen, also ich glaube auch im Fußball und im Basketball und Tennis, ich glaube, da findet Doping statt, ob wir das wollen oder nicht, ne? Also in welchem Rahmen und mit was für einem Effekt oder so, ist jetzt mal dahingestellt, aber ich gehe davon aus, dass eigentlich überall in allen Leistungssportarten irgendwie gedopt wird. Und ich finde es eigentlich nur logisch, dass man jetzt mal sagt, okay, wir machen eine Liga, wo das halt komplett erlaubt ist. Also klar, so aus dem ethischen Punkt kann ich das komplett nachvollziehen, dass man sagt, ich lehne das ab. Aber ich glaube, dadurch, also zumindest würde ich mir das wünschen, sagen wir es mal so, könnte ich mir vorstellen, dass Leute, die vielleicht im normalen Sport am Dopen sind, dann eher sagen, ja, Leute, ich steige hier aus und gehe zu den Meisterschaften, wo es erlaubt ist. Weil, also wir haben ja genügend Beispiele, wo so Doping-Skandale an die Öffentlichkeit gekommen sind, und für die Leute sind die Karrieren halt teilweise geendet. Ne? Also nehmen wir jetzt mal den Herrn Ulrich, ne, Ulle, das ist, glaube ich, das Paradebeispiel dafür, ne, wie das sein Leben zerstört hat. Klar, er ist da irgendwie auch selber mit für verantwortlich gewesen, aber hätte er vielleicht jetzt die Option gehabt, alles klar, ich gehe in eine Tour de Enhanced, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Versteht deinen Punkt, ja, komplett. Du sagst quasi, oder bei Ulle war es ja so, dass er halt, ich stelle mir das schon frustrierend vor, wenn du weißt, du bist eigentlich ja der Beste oder einer der Besten, aber alle anderen bescheißen so quasi. Und wenn ich halt ein Können zeigen will, muss ich halt da auch mitmachen und bescheißen. Das ist, glaube ich, so dein Punkt, oder?
Ja, also ich glaube, dass du dadurch halt so einen Nullpunkt schaffen kannst. Also das ist so meine Vorstellung davon, dass wenn man, also so ist meine Traumvorstellung dazu, dass vielleicht Leute, also jetzt mal vom Radsport gesprochen, Leute, die da halt mitfahren und am Dopen sind, ne, und also das ist ja irgendwie so, das schwebt ja irgendwie immer mit bei, wenn man von der Tour de France redet oder so, dass das halt bis heute immer noch in den Köpfen ist, dass da ja eh gedopt wird. Und ich denke mir halt so, ja, voll. Und ich denke mir halt so, ja, wenn man jetzt eine Tour de France machen würde oder ne, wie auch immer das heißen soll, wo Doping komplett legal ist, dass dann Leute halt aus dieser Tour de France dann vielleicht sagen, alles klar, ich dope, ich gehe damit jetzt zu denen, wo ich es auch legal machen darf, um keine Konsequenzen zu spüren. Wahrscheinlich würde es Konsequenzen geben, ne? Also was ja dann auch irgendwie fair ist, aber ich glaube, dass dann eher, ja, vielleicht eher dann der, wie soll man das nennen, ungedopte Sport wieder so mehr seine Reinheit findet. Das ist weird, dass ich das so sage, aber...
Ich verstehe deine Argumentation, ja. Kann natürlich sein, dass danach der normale Sport wieder in ein besseres Licht rückt oder ja, davon profitiert, aber irgendwie finde ich es dann halt doch im Großen und Ganzen halt moralisch sehr verwerflich, das Ganze. Und mein Sportler sind ja immer auch für Jüngere ein großes Vorbild und ich finde da mit Mitteln nachhelfen, die ja im Endeffekt finde ich schadet das dem Körper und ja, finde einfach, dass das ein falscher Weg ist. Bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Weißt du, wann die stattfinden sollen?
Oder? Also ich bin auf der Homepage von den Enhanced Games 2026 und die sollen am 24. Mai 2026 stattfinden und zwar in folgenden Disziplinen. Im Schwimmen einmal 50 und 100 Meter Freestyle und dann einmal 50 und 100 Meter Butterfly. Und dann gibt es bei Leichtathletik gibt es einmal 100 Meter Sprint und einmal 100 und 110 Hürden. Und bei Weightlifting weiß ich die deutschen Wörter dafür nicht. Das ist einmal Snatch und dann Clean and Jerk. Keine Ahnung, welche Disziplin das ist oder wie die Aufgaben heißen, aber man kann auf der Seite von den Enhanced Games auf jeden Fall auch die Athleten sehen, die sich dafür angemeldet haben und es gibt tatsächlich einen Deutschen.
Ich denke, die werden auch gutes Geld bekommen, kann ich mir vorstellen. Ich finde es halt auch gefährlich, weil ich hoffe halt nicht, dass das jetzt ja, den einen oder anderen Amateursportler dazu verleitet, das halt auch mal auszuprobieren, weil im Amateursport gibt es halt keine separate Kategorie. Und ich hoffe halt, dass das ja, wenn das jetzt so medial breitgetreten wird, dass halt ja, vielleicht der ein oder andere denkt, die machen es und es scheint ja, scheint zu funktionieren, dann probiere ich das doch auch mal aus. Keine Ahnung.
Also, das ist vollkommen okay. Also ich glaube, es ist leider schon im Amateursport angekommen. Wenn man sich mal in die Bodybuilding-Szene selber hat sich, glaube ich, dann in den letzten Jahren einfach sehr gewandelt und es ist halt, also Leute, die da an der Spitze des Bodybuildings sind, machen da halt kein Tabuthema mehr draus. Ne? Also ich glaube, jeder, der bei den Arnold Classics oder bei den Mr. Olympia teilnimmt, die Leute, die da in der Classic Physik mit dabei sind oder in der Open, da ist das, glaube ich, kein Tabuthema mehr, dass die halt alle am Stoffen sind, um es mal so zu sagen. Was ich tatsächlich sehr beunruhigend finde, ist halt das, was du ja auch jetzt schon öfters gesagt hast, ist, dass das halt so im Amateursport so Anklang gefunden hat. Und ich glaube, wenn man, das ist jetzt auch meine blauäugige Annahme zu dem Thema. Ich glaube aber, wenn ich jetzt hier in Berlin in ein Fitnessstudio gehe, was vielleicht auch so ein bisschen mehr auf Bodybuilding getrimmt ist, ne, und nicht so ein Hipster-Fitnessstudio ist, dass man da auch relativ schnell Leute findet, die einem sagen werden, ja, also ich bin am Stoffen, so, ich will meine Ziele halt schneller erreichen oder schneller so aussehen oder sowas. Mhm. Und das ist schon etwas, wo ich auch sage, also ja, da weiß ich nicht, ob das sein muss, ne? Also klar, wenn du halt seit Jahren am Bodybuilding machen bist und da auch eine Karriere drin siehst, ne, und vielleicht auch schon den ein oder anderen Wettbewerb gewonnen hast, ne, dann ist das, glaube ich, schon nochmal ein anderes Thema. Aber jemand, der das nur, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, für sich selber macht, anfängt, sich da irgendwelche Spritzen reinzuknallen oder so, weiß ich nicht. Also muss, glaube ich, nicht sein, in meinen Augen.
Voll, ja. Sehe ich wie du, ja.
Und was ja auch irgendwie schade ist, und da wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen, natürlich würden wir uns alle freuen, wenn manche Trainingsvorgänge halt schneller gehen würden. Ne? Also, aber es ist halt nun mal auch geil, wenn du Anfang der Wintersaison einen FTP-Test machst und dann nach 2 Monaten oder 3 Monaten machst du nochmal einen FTP-Test und siehst, ah, ich bin um 30 Punkte, habe ich einen besseren FTP oder sowas. Dann hast du ja literally einen Trainingsprozess, den du siehst. Ne? Also verbildlicheren kann man das ja gar nicht im Radsport. Ja, also da macht einfach regelmäßig Tests, die ihr irgendwie als Punkte nehmen könnt, um euren eigenen Prozess zu tracken. Ich glaube, das ist der beste Punkt, um sich selbst motiviert zu halten, weil man muss am Ende irgendwie sagen, ich glaube, dass es ganz oft einfach eine Motivationsfrage ist.
Voll. Ja, und das macht es für mich auch so ultra schwer nachzuvollziehen, was halt in anderen Köpfen vor sich geht, weil man weiß ja genau, dass, also schon klar, man ist dann leistungsfähiger, aber man weiß ja, wie es zustande gekommen ist. Und mir würde das komplett die Freude am Fortschritt nehmen, weil ja, du weißt halt, du hast ja das schon klar, auch mit unerlaubten Mitteln muss man ja trotzdem noch hart dafür arbeiten, aber du weißt ja, dass es irgendwie nicht rechtens ist, und das würde mir halt komplett mit meinem Verständnis die Freude daran nehmen. Aber ja, denkt nicht jeder gleich, und für manche steht einfach nur der Erfolg und das am Schluss dann vielleicht irgendwo ganz vorne zu stehen im Vordergrund.
Vielleicht so ein bisschen die gesellschaftliche Ungeduld, die ja irgendwie jetzt immer mehr Thema wird, ne? Also, dass Leute einfach Sachen nicht mehr aussitzen können oder warten können, sondern alles nur noch schnell, schnell, schnell gehen muss.
Voll, ja, und Instagram und Social Media verstärkt das halt enorm. Also sieht man, anscheinend kann hier jeder so viel weiter und mehr und wie ich selber, und ich will jetzt auch dahin kommen. Ja, ist halt schon so, ja.
Ja, an der Stelle natürlich die wichtige Frage. Andi, wann kommt das Triple Everesting von dir?
Tatsächlich sollte es schon im Kasten sein, weil ich hab's angegangen, ich hab's probiert, aber bin gescheitert. Das war Ende August diesen Jahres. War ich am Stelvio. Ich habe mir den, nicht ob du den Pass kennst, Schilfster Joch, das ist so einer der epischsten Rennradpässe in den Alpen.
Okay.
Hat knapp 50 Switchbacks, Spitzkehren. Mhm. Ist halt mega bekannt. Mein Ziel war es da, 15 Mal hochzufahren mit 2 Stunden Schlaf dazwischen. Aber ja, auch ich habe gemerkt, ich bin nicht, bin halt immer noch ein Mensch, und nach den ersten 5 Mal, es hat nur geregnet, es war kalt. Da habe ich gesagt, nee, das macht mir keinen Spaß mehr, und habe das dann beendet. weil ich habe es nicht mehr gefühlt. Ich hatte Angst, dass wenn ich jetzt, ich hätte wahrscheinlich mit es irgendwie durchzwingen können, aber eben ohne Spaß, und die Angst war da, dass dann halt genau in solchen Momenten passierte dann oft irgendwas, du bist unkonzentriert, müde, und das im Nachhinein dann für mich selber zu verantworten oder dann halt genau mir Vorwürfe machen zu lassen, dass du halt trotz der Warnsignale weitergemacht hast, das wollte ich nicht, und dann ja, habe ich es abgebrochen. Aber nächster Versuch kommt bestimmt.
Genau. Sehr, sehr weise Worte und auch eine sehr erwachsene Entscheidung, da auf jeden Fall irgendwann zu sagen, ey, ich fühl's nicht, es ist gefährlich. Ne? Und das, also manchmal ist, glaube ich, die größere Aufgabe, sich einzugestehen, dass es heute nicht sein soll, als einfach durchzuziehen.
Voll.
Ja.
Und ja, genau, ja, wie du sagst. Alles passiert aus einem Grund, und da etwas ich meine, schlussendlich ist es ja, wenn man ein bisschen rauszoomt, es ist nur eine Challenge. Es ist kein Beinbruch, wenn man es nicht schafft. Die Freude am Radfahren ist wichtiger, und genau. Ich will ja das noch ein paar Jahre lang machen.
Richtig. Ja, ich würde sagen, ich nehme das als Abschlussworte von dir. Andi, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für den sehr, sehr angenehmen Schnack mit dir, um jetzt mal auch kurz nochmal den Norddeutschen raushängen zu lassen.
Danke auch von meiner Seite. War super cool, mit dir zu quatschen. Vielen Dank für die Einladung.
Bitte gerne. Ich hoffe, wir kriegen das wirklich hin, dass ich vielleicht sogar auch mit Max zusammen dich in der Schweiz besuchen komme. Leute, falls ihr den lieben Andi noch nicht kennt, ihr findet alle seine Socials unten in den Shownotes. Und ja, falls ihr noch Bock habt, Pillar Performance auszuprobieren, checkt auch gerne da in den Shownotes einmal den Link und den Code. Da gibt es nämlich aktuell eine kleine Black Friday Aktion. Und zu guter Letzt, das letzte Wort hat Max. Ich gebe das Mikrofon ab an den Außenreporter Max.
Und an der Stelle bleibt mir nur zu sagen, grüezi zusammen. Ich hoffe, Andi, du hast die Zeit mit dem Tjorben genossen.